Slawinski, ein Sprecher einer Bürgerinitiative, die seit ziemlich genau einem Jahr oder vor einem Jahr angefangen hat, Unterschriften zu sammeln, ein Bürgerbegehren zur Campusbahn in Aachen zu initiieren. Jetzt ist es so, wir kriegen den Bürgerentscheid. Das hat, glaube ich, schon mit uns zu tun. Wir hatten 9000 Unterschriften, aber die Politik wollte das wahrscheinlich auch so ein bisschen in der eigenen Hand behalten und hat dann gesagt, wir machen lieber selber einen Bürgerentscheid, bevor das durch die Jungs und Mädels da von der Bürgerinitiative passiert. Ja, und jetzt stehen wir hier vor einem Bürgerentscheid in 2 Wochen und sind im Prinzip jetzt im Moment der Hauptansprechpartner für Gegner dieser Geschichte und fühlen uns auch durchaus als Sprachrohr von Bürgerinnen und Bürgern, die dagegen sind, und haben in den letzten Wochen da auch viel in der Stadt mit den Leuten geredet, viel zugehört, was sie als Hauptprobleme sehen, und versuchen das jetzt etwas in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn die Campusbahn hat Nachteile, das steht außer Frage. Und die Nachteile gehen über die Finanzierung, die wir als Hauptnachteil sehen, hinaus. Und deswegen sind wir der Meinung, man sollte dieses Projekt ablehnen.
Okay. Du sagst ja schon, ihr seid so ein bisschen Sprachrohr. Ihr habt nicht gerade viele aus dem Rat hinter euch. Also knapp 92% im Rat haben letztendlich doch für die Campusbahn gestimmt. Da war die Stimmung irgendwie auch irgendwie am Anfang mal ein bisschen anders. Also wenn ich so zurückgucke, wo das irgendwie so das erste Mal auf den Plan kam, das war 2007, 2008, wo das so richtig unter meinen hinteren Gehirnzellen ist, noch so, dass da irgendwie die Stimmung ja da irgendwie auch noch anders war, dass da irgendwie die Meinung noch ein bisschen gespalten war. Weißt du, woher dieser Umschwung kommt?
Ja, das hat Koalitionsgründe. Mhm. Das ist ganz einfach. Es gibt in Aachen eine Koalition von CDU und Grünen. Und die haben sich nun mal im Koalitionsvertrag dazu geeinigt, oder die CDU hat sich überreden lassen, so einen schienengebundenen ÖPNV, wie das heißt, realisieren zu wollen. Dann hat das der Partner Bündnis 90 konkretisiert. Und dann auch gesagt, entweder macht ihr das jetzt mit oder machen es nicht mehr. Mhm. Ne? Und dann gibt es ja den Fraktionszwang in der CDU bei der besagten Abstimmung. Da haben sich auch 4 Ratsleute ja im Vorfeld von der CDU dazu geäußert, dass sie eigentlich dagegen sind, aber jetzt aus dem Fraktionszwang zustimmen. Aber generell muss man sagen, diese Ratsleute, wie viel haben wir in Aachen? 60, glaube ich, oder etwas mehr, sind auch erstmal nur Bürger, die mit 60 Meinungen. Und Aachen hat aber 260.000 Einwohner. Mhm. Und wir haben auf der Gegenseite 9.000 Unterschriften bekommen von Aachenern. Wenn ungültig 10%, dann sind es immer noch über 8.000. Das hätte auch gereicht. Und die sind nun mal nicht für die Bahn. Und das zählt für mich persönlich viel mehr als die Meinung von so einem Stadtrat. Denn der Stadtrat, der kann man andere Bürgerentscheide sich ansehen in NRW oder in Deutschland, der irrt sich öfter mal. Mhm. Ja. Das ist dann immer, wenn Politik und Bevölkerung so ein bisschen sich auseinanderdividieren in einzelnen Fragen, das passiert immer mal wieder. Und das ist dann gerade wichtig bei so einem Riesenprojekt wie der Campusbahn, zu wissen, dass auch die Bevölkerung dahinter steht. Und deswegen der Bürgerentscheid ist, glaube ich, die einzig legitime Maßnahme, dass man hinterher sagen kann, wir hätten es machen sollen oder eben nicht.
Okay, aber das heißt, du kritisierst alleine schon, dass die Beteiligung vom Bürger bei dem ganzen Projekt schon vom Voraus miserabel war?
Also definitiv. Als das angefangen hat und wir anfingen, Unterschriften zu sammeln, da waren
wir das?
Im März.
Ja, März letzten Jahres. März 2012.
Wir durften nicht sofort anfangen, denn dann mussten wir auf eine Kostenschätzung von der Stadt warten. Das hat bis Mai oder Juni gedauert. Aber wir haben angefangen, die Idee des Bürgerbegehrens ein bisschen reinzubringen. Wir waren dann mal auf einer Veranstaltung und das war so aufgebaut. Da haben 2 Leute für Bahn einen Vortrag gehalten. Und bevor Leute oder Bürger was fragen konnten, wurde die Veranstaltung unterbrochen für eine halbe Stunde. Mhm. Und dann sind Leute, weil es auch spät am Abend war, erstmal gegangen. Ja, und so sah dann Bürgerbeteiligung aus. Ja. Das heißt, man hat sozusagen so Alibi-Veranstaltungen am Anfang gemacht, wo man ein bisschen Werbung für das Projekt gemacht hat, aber im Prinzip an Fragen, die Plattform für Fragen absolut nicht ausreicht. Und dementsprechend sind halt auch kritische Aspekte, die nicht von der Hand zu weisen sind, wenn man sich näher damit beschäftigt, gar nicht richtig zur Debatte gekommen bis Mitte des Jahres.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass auch in den Plänen steht, 1,6 Millionen Nutzwagenkilometer im Busverkehr zu streichen. Mhm. Ja, das heißt, da kommt eine Bahn, aber da wird auch im Bus was weggenommen. Und letzten Endes bedeutet das konkret, Buslinien werden unterbrochen entlang der Strecke der Bahn und Busse werden zu Zubringern. Mhm. Ja, und wenn man sagt, man will informieren, wie die Stadt das immer sagt, muss man das halt auch erwähnen. Mhm. Das kann man nicht nur in einem PDF-Dokument an Zeile 23 irgendwo hinschreiben, das muss man den Leuten auch sagen. Mhm. Ja? Oder dass man halt aufgrund Förderrichtlinien die Bahn leider nicht mit dem Verkehr integrieren kann, sondern sie eine eigene Strecke hat.
Ja.
Ja? Das muss man den Leuten halt auch sagen.
Das war jetzt mein Gefühl, dass das eigentlich relativ schnell offensichtlich wurde, also dass es eine trassengeführte Bahn werden soll,
ja,
dass sie nicht nur im Mischbetrieb fahren soll. Also so weiß ja, zumindest mein Eindruck hinten
ja,
raus,
dass das, aber, das schon... Aber was hat das denn für, was das für Konsequenzen hat? Was das für Konsequenzen hat, das wurde nicht konkret gesagt.
Mhm.
Und das ist schon bedeutend.
Mhm.
Also, dass man halt sagt, man sagt dann 2,50 Meter breite Fahrspur.
Mhm.
Aber was hat das für eine Konsequenz, 2,50 Meter? 2,50 Meter ist überhaupt keine breite Fahrspur.
Mhm.
Man breite mal einen Zollstock aus und macht noch 50 Zentimeter dran und überlegt sich dann mal, was wir alles so für motorisierten Individualverkehr haben. Da sind nicht nur Smarts, da sind auch mal Geländewagen, da sind entlang des Adalbert-Steinwegs viele Einzelhändermann-Sprinter.
Mhm. Kommen wir gleich mal zu der Streckenbreite, kommen wir da später mal hinzu. Ihr habt jetzt knapp vor einem Jahr angefangen mit der Unterschriftensammlung. Die ganze Sache, also wenn ich jetzt im Kopf habe, die Campusbahn, so wie sie ursprünglich gedacht war, war ja erstmal wirklich nur als Anbindung vom Campus gedacht. Also so sind irgendwie auch die ersten Gutachten, die ersten Bewertungen, wie sie darauf erstellt wurden, die ersten Verkehrskonzeptausgabe von knapp 2008, und korrigiere mich, wenn ich die ganze Zeit
bin,
wo eine Seilbahn, eine Monorail, genau jetzt
drei
Sachen
eher geprüft wurden. Eher so eine Magnetschwebelösung, eine
Seilbahn. Genau. Sowas halt irgendwie geprüft wurde, aber wo halt diese ganze Anbindung über den Bus auf hinaus, den man ja wohl auch erst in einem zweiten Schritt dahin zugenommen hat, gar nicht drin vorkam. Dann hat man sich irgendwann dazu entschlossen, die Strecke nach Branch mit hochzunehmen, wegen den Förderungen.
Genau.
Mhm.
Also es gibt ja dieses standardisierte Bewertungsverfahren.
Ja.
Und die Strecke war einfach vom Campus Melaten bis zum Hauptgebäude nicht lang genug, um überhaupt
gefördert zu werden.
In den Rahmen zu kommen, dass es Fördermöglichkeiten gibt. Und dann hat man sich halt überlegt, wir erweitern das bis Brand.
Mhm.
Und dann ist das ja so gewesen, dass auch erst die RWTH eigentlich fest damit rechnete, dass sie sich mitbeteiligen muss, was ich auch richtig finden würde in einem gewissen Rahmen.
Ja.
Und jetzt ist so ist, dass das einfach nur noch ein Projekt der Bevölkerung in Aachen ist. Also zahlen tut Bund, Land und eben Stadt Aachen.
Mhm.
Ne? Und RWTH ist fein raus. Ist natürlich dann auch nachvollziehbar, dass die RWTH da jetzt auch viel unternimmt, dass das kommt. Weil sie kriegt eine Anbindung nach Melaten geschenkt. Da hat sie ja gar nicht mit gerechnet.
Gut, aber Infrastruktur ist ja schon irgendwie nicht Sache der Fachhochschule oder der Hochschule, dass sie sich darum kümmern muss oder da investieren muss. Das ist ja eigentlich schon immer eine Sache, die kommunal oder auf Landesebene.
Das kann man generell so sehen, aber man muss sich natürlich fragen, das ist ja auch erstmal eine Entscheidung der RWTH, wo sie ihre Institute hinstellt. Sicherlich da, wo Platz ist, aber die RWTH hat sich ganz bewusst dafür entschieden, in einem Bereich extrem auszubauen, der sehr außerhalb unserer Stadt liegt. Und hat dann halt auch gesagt, oder sagt, sehr vollmundig in meinen Augen, wir kriegen einen riesen Bedarf bis 2019. Mhm. 5.000 bis 10.000 Arbeitsplätze. Ja. Das ist die Aussage der RWTH, ja, die mitbegründend dafür ist, warum man dann sagt, wir brauchen einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in dieser Stadt. Das ist ja jetzt keine Kalkulation der Stadt in erster Linie, sondern das ist in gewisser Weise eine Zusage der RWTH, das da zu schaffen. Also ist die RWTH auch für einen gewissen Denkansatz oder einen Ansatz der Stadtentwicklung extrem mitverantwortlich, ja, und hat entsprechend auch, finde ich, eine gewisse Verantwortung, wenn sie schon solche Projekte anstößt, und das hat die RWTH angestoßen, zumindest zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, das ist nicht legitim. Sicherlich öffentlicher Personennahverkehr ist sogar ein Grundbedürfnis. Mhm. Ja. Das ist zu 100% Aufgabe der öffentlichen Hand, ja. Weil das ja auch vor allem den Leuten zugutekommt, die sich andere Mobilitätsmöglichkeiten nicht leisten können, aus gesundheitlichen oder aus wirtschaftlichen Gründen, mhm. Ja, ganz ohne Frage. Aber es ist halt, es hat sich halt schon, sagen wir mal, geändert. Der Anfangsansatz, kurze Strecke, wo die RWTH, glaube ich, bereit war, ein Drittel oder die Hälfte zu zahlen, ja, hin zu einem Projekt, das jetzt einzig und allein Sache der Stadt ist. Das ist einfach eine Feststellung. Ob man das jetzt richtig oder falsch findet, ist zweitrangig.
Ich denke mal, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob wie viel die TH der Stadt Aachen oder mehr oder weniger zugute bringt und wie. Das ist, glaube ich, dann irgendwie ein Rechenexempel oder irgendwie eine Prinzipienfrage. Da habe ich irgendwie, tue mich da auch mit dem Punkt sehr, sehr schwierig.
Die RWTH bringt erstmal der Stadt verflixt viele Einwohner. Und das hat, und zwar junge Einwohner. Und das hat zunächst erstmal Vorteile, weil das Stadtbild extrem beeinflusst. Aber das führt halt auch zu Problemen wie der Wohnungsknappheit. Mhm. Das ist das Hauptproblem, was wir im Moment haben. Ja, es ist dann aber schon, sagen wir mal, die Entwicklung der RWTH ist dann halt Angelegenheit der Stadt. Mhm. Ja? Und die RWTH ist dann auch Teil der Stadt.
Aber ja, das geht ja dann irgendwo Hand in Hand. Also das geht, beide können ja nicht,
genau, das geht Hand
ohne
in Hand
miteinander zu sprechen, planen,
das
machen.
Das geht Hand in Hand, nur ich möchte eins anmerken. RWTH-Institute beanspruchen die Bahn auch für Forschungszwecke. Mhm. Das melden die heute schon an. Ja? Sagen aber gleichzeitig, dass sie sich nicht finanziell daran beteiligen. Mhm. Und man darf dann nicht so tun, als ob das selbstverständlich ist, das für Forschungszwecke zu benutzen.
Ja.
Das ist, finde ich, wenn die
in was für einem Rahmen soll das passieren?
Ja, also Batterie, Forschung für Stadtentwicklung. Mhm. Ja, das, also die Campusbahn ist auch ein Forschungslabor in gewisser Weise für das ein oder andere Institut, für die Institute im Bereich Stadtentwicklung, für die Institute im Bereich Batterietechnik.
Dass man sich dann anschaut, wie das Ganze sich entwickelt, nein, und das als Modell nimmt, oder also, dass man das mal sagt, auch wir bauen jetzt mal 3 Kilometer noch da lang, also, und schauen mal, ob das dann was wird.
Also, zum Beispiel in die Batteriegeschichte ist das Institut von Professor Sauer ja definitiv involviert.
Ja.
Ja. In die Sache mit den Elektrotankstellen ist das Institut für Energietechnik definitiv involviert.
Aber das sind jetzt Sachen, wo ich sage, das finde ich persönlich sinnvoll, wenn man das irgendwie versucht, da die Kompetenz irgendwie, die man vor Ort hat, irgendwie dafür zu beanspruchen. Also da klar, man kann sich da am Markt bedienen und da irgendwie gucken, dass das ist irgendwie alles sinnvoll, aber wenn wir schon so eine Elite-Uni, so eine hochtechnische Uni hier haben, dann sehe ich das, ist, finde ich, ein schwieriges Argument zu sagen, die sind da involviert und deswegen ist das irgendwie ein Gegenargument. Also weil, nein, natürlich sind das irgendwie immer wirtschaftliche Interessen.
Ich habe auch nicht gesagt, dass das ein Gegenargument ist. Ich stelle nur fest, im Jahr 2008 war die RWTH bereit, auch finanziell ihren Anteil daran zu leisten, was sie kann.
Die RWTH
kann das, weil sie halt auch forschungsmäßig was davon hat. Und im Jahr 2013 ist da die RWTH nicht mehr so bereit.
Mhm.
Ja, das stelle ich einfach fest. Und was man daraus macht, ob man das als Vor- oder Nachteil sieht, sei eben dahingestellt. Es ist einfach ein Fakt. Ja? Und so habt die Frage war, wie haben sich die Sachen verändert von 2008 auf 2013? Und das ist ein Aspekt. Mhm. So hat sich die Sache, so hat sich die Denke von 2008 auf 2013 eben auch, was die Finanzierung betrifft, verändert. Nicht nur, was die Strecke betrifft. Und das stelle ich fest. Ich finde gut, wenn auch ein bisschen der Forschung der RWTH in unserer Stadt ankommt.
Hm.
Ja, also wenn sozusagen auch RWTH-Nicht-angehörige Bürgerinnen und Bürger irgendwie mitbeteiligt werden in der Forschung, ganz ohne Frage. Aber ich stelle nur fest, dass die RWTH mal eine Bereitschaft hatte, mitzuzahlen, und das jetzt nicht mehr hat.
Kannst du dir persönlich erklären, warum das so gekippt ist?
Ja, weil man das Projekt so ausgebaut hat, dass es in Förderrahmen fällt. Mhm. Und weil man dann halt natürlich irgendwie
sagt, dann müssen wir nicht mehr.
Ja, genau. Mhm. Dann die finanzielle Verantwortung, die man offensichtlich mal empfunden hat, empfindet man nicht mehr. Mhm. Das stelle ich nur fest. Ja? Ob überhaupt eine Hochschule sich am Anfang hätte beteiligen müssen, warum macht man die Debatte denn auf?
Mhm.
Ja, dann hätte ich jetzt nichts kritisch anzumerken. Das tue ich schon. Aber es gab halt mal am Anfang die Debatte, die Hochschule mit zu beteiligen, und die hat man beendet. Obwohl man doch merkt, dass viele Bürgerinnen und Bürger Probleme mit den Kosten haben.
Ja.
So, und das stelle ich einfach fest. Und ich kann die RWTH verstehen. Ne? Die hat auch nichts zu verschenken. Muss sie auch nicht. Es gibt keine gesetzliche Legitimation, sie zu verpflichten. Aber es gab halt mal die Bereitschaft, es mitzufinanzieren, und die gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Das stelle ich einfach fest.
Okay, das heißt also, wo er jetzt gesagt hat, Fördergelder sind jetzt im Topf und da ist in Anführungszeichen so viel drin, dann sehen wir vielleicht keine Notwendigkeit mehr, uns daran zu beteiligen, weil
ja,
ist ja eh.
Genau.
Gut. Okay, das heißt, jetzt sind wir schon in der Stufe, wie es jetzt, wo der Bürgerentscheid auch drum geht. Dann habt ihr ja vor knapp einem Jahr angefangen, Unterschriften zu sammeln. Was war so der Initialmoment dafür? Also dass ihr sagt, so, das läuft jetzt irgendwie in eine Richtung, Bürgerbeteiligung passt uns hier irgendwie nicht oder so, da müssen wir jetzt irgendwie was gegen tun, da müssen wir...
Die Finanzierung.
Mhm.
Es ist so, wird nicht immer sofort deutlich, aber die Stadt Aachen trägt den Löwenanteil von diesem 240 Millionen Euro Projekt.
Mhm.
Und zwar ungefähr 130 Millionen Euro.
Mhm.
Das heißt, bei einer 260 Millionen Einwohnerstadt 500 Euro pro Einwohner. Und zwar nicht nur pro wahlberechtigten Einwohner, sondern vom Kleinkind bis zum Rentner. Und das ist dann eine Dimension, wo ich doch meine, das geht jedem erstmal was an.
Mhm.
Ob er an der Trasse wohnt oder nicht, ist immer dahingestellt. Aber jeder zahlt das mit. Ja? Und das steht in Aachen vor allem in einem Kontext zu einer nicht guten Haushaltssituation in der Stadt. Und aus dieser Haushaltssituation sind in der jüngeren und länger älteren Vergangenheit auch gewisse Maßnahmen getroffen worden. Mhm. Ein Beispiel ist, dass man, es gab mal so ein Kunstrasenförderprojekt für Sportvereine. Das waren 500.000 Euro im Jahr. Also deutlich weniger reden wir hier, als von der Campusbahn reden. Das hat man aus Haushaltsgründen eingestampft. Es gab im Kinder- und Jugendausschuss der Stadt mal den Plan, jährlich 150 neue U3-Plätze zu installieren in der Stadt. Das hat man auf 100 reduziert, also um 50 reduziert, aus Kostengründen.
Mhm.
Ja, und das könnte jetzt im August dazu führen, dass wir den gesetzlichen Anspruch zum Beispiel in der unter 3-jährigen Betreuung nicht in Aachen gewährleisten können, wegen einer Entscheidung, die wir vor 3-4 Jahren getroffen
haben. Mhm.
Also es wurde zaghaft angefangen, Sparmaßnahmen zu treffen. Meines Erachtens sehr zögerliche Sparmaßnahmen. Man hat den Bereich Kultur viel zu sehr verschont von diesen Maßnahmen. Und auf einmal fängt man an, ein Projekt zu machen, das überhaupt nicht in diese politische Linie, die man dann erklärt hat, hineinpasst. Also man fängt an, ein Projekt in 2-3 Größenordnungen über den anderen Maßnahmen zusammen anzustoßen, wo sich doch viele Bürgerinnen und Bürger gefragt haben, wo ist jetzt die Notwendigkeit auf einmal?
Ja.
Denn diese Problematik mit überfüllten Bus morgens von 7 bis 8 an der Scheibenstraße, die ist da, die ist aber schon länger da, und vor allem ist diese Problematik am schlimmsten in einem Zeitraum, wo die Bahn noch nicht fertig ist. Das lässt sich nämlich gut an den Studentenzahlen sehen.
Was sind das Studenten, die da dann den groß ausmachen? Also gefühlt ist das da eher wirklich der Berufspendler und der Schüler, der...
Woran merkt man das denn?
Ich kann es auch selber nur aus meinen gefühlten 5-maligen Erlebnissen an der Scheibenstraße in den letzten Jahren genau zu dieser Uhrzeit irgendwie sagen, aber...
Ja. Also es wird in den PowerPoint Präsentation der Stadt mit Veränderung der Studentenzahlen erklärt. Was denn auch sonst? Ich meine, die Beschäftigungszahlen sind jetzt sehr hoch. Ja? Wir haben jetzt Rekordsteuereinnahmen.
Mhm.
Die Einwohnerzahl der Stadt Aachen, laut Bertelsmann-Studie, wird in den nächsten Jahren stagnieren. Das Einzige, was sich noch bis 2017 enorm nach oben steigern wird, doppelten Abiturjahrgang, geburtenstarken Jahrgang, sind die Studentenzahlen. Ja?
Ich tue mich mit dem Punkt schwer, weil ich habe da genau heute Morgen auch mit Michael drüber geredet und Michael sagt was über die genau, dass das immer als angebliches Argument angebracht wird, über die steigenden Studentenzahlen. Das ist wohl ein Satz, der mal von einem Institutsprofessor irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie in den Raum geworfen wurde, der aber so irgendwie niemals, wie er mir sagte, abgesprochen war, was halt auch genauso in den Köpfen irgendwie noch immer drin ist, dass die Campusbahn unter anderem mit den steigenden Studentenzahlen begründet wurde. Was
das
ich
hat das, die Stadt Aachen gemacht. das hat die Stadt Aachen auf jeden Fall anscheinend gemacht. Also, tut mir leid. Die Stadt Aachen sagt, sie informiert und jetzt nehme ich Dinge auf, die die Stadt Aachen darüber sagt. Ich meine,
was... Ja, es kann aber immer sein, dass irgendwie mal Aussagen irgendwie in den falschen Hals geraten, ja, oder mal irgendwie gesprochen werden oder sonst. Welche
Bevölkerungsgruppen sollten denn hier wachsen?
Nehmen wir mal einfach Stichwort ein bisschen Mobilitätsveränderung, also dass sich da einfach in den nächsten Jahren was tut, denn jetzt da schon sagen oder da, wo wir euch als Gegner ja an sich auch einig seid mit den Befürwortern, dass es einen gewissen Engpass gibt, dass es einen gewissen Handlungsbedarf an manchen Stellen gibt, das ist ja an manchen Stellen schon offensichtlich. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, wir haben hier irgendwie noch massig Platz und da gehen irgendwie nochmal 15.000 pro Stunde locker durch. Sondern wenn man dann noch davon ausgeht, dass sich das ganze Mobilitätsverhalten einfach in den nächsten Jahren ändert. Auch nicht nur von steigenden Studentenzahlen, sondern überhaupt von der Bevölkerung allgemein, wenn wir sowas einfach mal nehmen. Wie sieht es dann damit aus?
Ja, also was man erstmal sieht, ist, dass jährlich die Ticketpreise im ÖPNV steigen. Mhm. Jetzt schon wieder erhöht. Ja. Das arbeitet ja nun mal dem Trend entgegen, dass in meinen Augen zumindest, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen. Ne? Wird ja erstmal für viele Leute teurer.
Ich persönlich kann dann sagen, ich kenne sehr viele Studien, die genau das Gegenteil eigentlich sagen. Also die sagen, dass insgesamt der ÖPNV wesentlich öfters genutzt wird, dass halt auch Angebote wie Carsharing öfters genutzt wird, weil junge Leute sich oftmals kein Auto mehr anschaffen, weil sie dann damit auf den ÖPNV aus Kostengründen durchaus, natürlich, aber dann ist der ÖPNV immer noch interessanter. Jetzt kannst du Studenten noch mit einem Semesterticket argumentieren, die haben es eh sehr günstig, also die fallen auch von den Einnahmen überhaupt nicht da rein, also die fallen eigentlich komplett raus. Jobticket wird seit Jahren versucht, das irgendwie immer mehr reinzubringen, dass da mehr Leute umsteigen, dass das mehr Leute nutzen. Das Jobticket. Ja. Ja, aber insgesamt immer noch eine relativ günstige Alternative für viele Leute, einfach zum Auto. Und das ist schon ein Trend, den sich in vielen Studien ablesen lässt, der ja nicht umdreht. Also es geht ja nicht immer weiter zurück wieder zum oder immer mehr zum Individualverkehr. Das ist ja eigentlich absehbar, dass der abnimmt.
Also jetzt waren ein Großteil der Argumentation wieder junge Leute und da sage ich mich, warum ist dann eine steigende Studentenzahl kein Indikator, um jetzt mal hier den Interviewer gegenzufragen. Wenn mir jetzt vorhin vorgehalten wurde, steigende Studentenzahlen könnte ich nicht als Indikator nehmen.
Nein, ich sagte nur, dass das ein Argument war, dass du das...
Ich möchte das jetzt schon mal gerade... Ich versuche ja jetzt den logischen Kreis hier zu erkennen, der sich mir gerade nicht erschließt. Also größtenteils sind junge Leute für den Zuwachs im ÖPNV verantwortlich laut dieser Studien und dann sollen steigende Studentenzahlen kein Hauptindikator
sein. Nein, das war nicht in den Studien, das war insgesamt ein...
Für Kapazitätsprobleme, das finde ich jetzt nicht logisch. Also es ist schon so, Studenten kriegen dieses Semesterticket super günstig. Mhm. Ja? Und auch ich nutze deshalb den Bus, ja? Weil ich das quasi geschenkt kriege.
Ja.
Ja? Und wenn wir einfach doppelte Abiturjahrgänge haben und geburtenstarke Jahrgänge, dann gehe ich mal davon aus, dass, so meine Erfahrung, 30%, 35%, 40% der Studenten auch regelmäßig den ÖPNV nutzen. Und dass die halt auch, die das nutzen, auch vor allem in Bereiche ziehen, wo Mieten günstig sind. Mhm. Ja. Und das ist der Adlerwäschstein. Definitiv. Ja. Ja. Und gerade bei dem Mietdruck geht das immer mehr in diese Bereiche, weil die Innenstadt immer stärker rausfällt. Mhm. Wird 5-6% teurer, dann kündigt einer, dann kann der Vermieter das noch weiter erhöhen. Also das erhöht schon den ÖPNV-Druck. Aber die Campusbahn wird dann ja als Kapazitätserweiterung gesehen. Das ist ja im Prinzip, wo wir hier gerade drüber reden. Inwieweit hilft die Campusbahn, weil sie die Kapazität im öffentlichen Personennahverkehr erhöht. Und jetzt ist der Model Split in Aachen 15%, wenn ich mich nicht irre. Wir haben 51%, die nutzen das Auto. Wir haben, ich glaube, 9% oder 10%, die das Fahrrad nutzen und noch viele Fußgänger. Aber das heißt halt, wenn ich 51% motorisierten Individualverkehr mit 15% öffentlichen Personennahverkehr ins Verhältnis setze. Und ich nehme bei einer 21 Meter breiten Straße 8 Meter weg, ja, wegen diesem besonderen Fahrweg. Dann reduziere ich den Bereich für den Individualverkehr um 33% ungefähr, sogar noch etwas mehr, 35%. Das wird dann auch heißen, dass ich den motorisierten Individualverkehr, der da vielleicht jetzt auch mal 51% hat, weil es jetzt nicht auf Stadtteile in Aachen runtergebrochen wurde, auch um diese Zahl reduzieren muss. Und das sind dann ja muss ich gerade mal rechnen, 15 Prozentpunkte. Mhm. Ja? Und die will ich alle in den ÖPNV bringen. Ich will den Model Split in dem Bereich von 15 Prozentpunkten auf 30 erhöhen, weil ich ja quasi den Kapazitätsverlust kompensieren muss durch den ÖPNV. Da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Mhm. Halte ich für unrealistisch, weil erstmal auch nicht jeder an dieser Straße wohnt. Wir haben eine Autobahnabfahrt in Brand, da kommen nun mal viele her. Mhm. Wir haben viele Leute, die wohnen in Brand, die arbeiten aber in Herzogenrath. Die wollen nicht dreimal umsteigen. Mhm. Und weil ich halt quasi diese extremen Verhältnisse habe, wie gesagt, ich nehme 33% im motorisierten Individualverkehr weg, dann müsste ich das Infrastrukturziel verfolgen, auch um diesen Prozentsatz, den motorisierten Individualverkehr, da zu reduzieren. Ja? Und ich habe das jetzt gerade vorgerechnet, warum ich daran nicht glaube, dass das geht, der 30% Model Split. Ich glaube nicht mal in Freiburg, wo der sehr hoch ist, hat man das. Und da müsste man etwas anderes machen. Und ich glaube, das wird gerade durch die Campusbahn verhindert. Man müsste im Prinzip, wenn man den Model Split erhöhen will, in gewissen Bereichen den ÖPNV kostenlos machen. Und das wird eben durch die Campusbahn nicht vorangetrieben. Das ist das Prinzip wie in London. Weil jetzt wird schon der gegenwärtige Busbetrieb kompensiert durch leichte Preiserhöhungen. Und wenn die Campusbahn kommt, hat man erstmal einen Kostenfaktor, man wird dann auf dem Preisniveau bleiben. Ja? Es gab mal das Projekt ein Euro-Ticket, aber ehrlich gesagt, mir wäre noch lieber, man hätte den Zirkel verkleinert, wo das ein Euro-Ticket war, und hätte man 0 Euro probiert.
Also dann reden wir schnell von fahrscheinlosen Nahverkehr.
Ja, fahrscheinlosen Nahverkehr in einer gewissen Zone. Mhm. Man will die Innenstadt autofrei machen. Ja, man hat es mal versucht durch das Verbot des Autos. Probieren wir das doch mal durch die öffentliche zur Verfügung Stellung des öffentlichen Personennahverkehrs.
Es gibt ja gute Städte, die da mit gutem Beispiel vorangehen, wo das so sehr gut funktioniert.
In Aachen wird es nicht mehr klappen.
Aus Gründen?
Haushaltssicherungskonzept. Unsere Stadt ist einfach jetzt schon nah dran, Haushaltsautonomie zu verlieren und damit Entscheidungsfähigkeit in allen Bereichen, denn fast alles Wichtige in der Stadt kostet Geld. Ja? Und dazu gehört auch zum Beispiel jetzt noch die Autonomie zu bestimmen, wie sich die Ticketpreise erhöhen. Offiziell macht das die ASIAG, das ist eine Gesellschaft, aber es ist eine Gesellschaft in komplett öffentlicher Hand.
Ja.
Ja? Und wenn man dann aber diese 5%-Hürde vom Haushalt, von dem allgemeine Rücklage überschritten hat, hat man die Möglichkeit nicht mehr. Und in meinen Augen, wenn ich die Leute höre, ist für viele noch das überzeugendere Argument der Preis als der Schienenbonus, der häufig angesprochen wird. Der Schienenbonus ist auch nur dann ein Bonus, wenn er an der anderen Seite nichts verschlechtert. Dem Schienenbonus wird nämlich nichts entgegengehalten. Der Schienenbonus existiert möglicherweise auf integrierten Strecken in die Fahrspur. Aber wenn der Schienenbonus auch bei einem besonderen Fahrweg dafür sorgt, dass andere Verkehrsteilnehmer an den Rand geschoben werden, müsste man das eigentlich entgegensetzen. Wird in dem standardisierten Verfahren nicht gemacht. Das Verfahren betrachtet nur das Projekt an sich und nicht die davon betroffen sind. Und das ist dann halt auch so eine Sache. Es ist halt auch ein großer Bonus, wenn ÖPNV als öffentliches Gut angesehen wird und frei zur Verfügung steht. Aber
das ist ja eine ganz andere Diskussion, die man dahin, denke ich, führen muss. Die kann man natürlich in dem Rahmen führen, aber ich sehe das, aber das sehe ich persönlich jetzt nicht als eine Fragestellung, die ich unbedingt mit der Campusbahn verknüpfen muss.
Das ist ja so
eine
generelle aber anders. Ich meine, es war ja scheinbar kein geheimes Gespräch, was ich da geführt habe, deswegen kann ich das sagen. Die haben ganz klar gesagt, wenn das zu teuer wird, erhöhen wir halt die Ticketpreise. Und das hat einen riesen Zusammenhang mit der Campusbahn. Die Tatsache, ob man jetzt den Anstieg im Ticketpreis für den ÖPNV bremsen kann oder ob das eben immer so weitergeht, das ist ganz stark abhängig davon, ob jetzt Maßnahmen getroffen werden müssen, um Schlimmstes zu verhindern, haushaltspolitisch, oder ob man Spielraum behält, um sowas mal zu machen. Und den Spielraum verliert man durch die Campusbahn.
Also das Schlimmste wäre in deinem Augenfall auf jeden Fall, wenn die Campusbahn so wie sie geplant ist, kommt. Und
nein, Schlimmstes ist das Haushaltssicherungskonzept.
Ja.
So. Und das, an das bewegt man sich, wenn man mehr Geld ausgibt und 130 Millionen Euro Schulden macht.
Ja.
Näher ran.
Mhm. Was wären Alternativen?
Für die Campusbahn?
Ja.
Für die Campusbahn sprechen ja zwei Dinge. Ja, keinen Auspuff. Sie haben mehr Kapazität als ein Puff. Gut. Campusbahn soll 2019 realisiert werden. Das ist ein Zeitpunkt, wo man definitiv auch, denke ich, doch schon eine breite Palette an nicht schienengebunden, elektrisierten öffentlichen Personennahverkehr hat. Also Elektrobusse, wenn man das mal so ganz platt sagen will.
Löst das die Kapazitätsprobleme?
In der Kombination mit der Entflechtung der Stadtentwicklungspolitik schon.
Ja.
Die Campusbahn ist halt ein Projekt, was unsere Stadt entwicklungstechnisch konzentriert, um die Trasse herum. Ja. Und vor allem halt so das Konzept hat, Menschen siedeln im Ostbereich unserer Stadt an und arbeiten im Westbereich.
Mhm.
Ja. Meines Erachtens keine clevere Stadtentwicklungspolitik, weil einfach Bereiche unserer Stadt, Stadtteile total vernachlässigt werden. Und auch wenn die Campusbahn realisiert wird, steht ja ganz Hintertreffen überall. Mhm. Ganz klar. Und die Antwort darauf ist sicherlich erst vor allem die Wohnbebauung zu entflechten.
Mhm.
Und das kann man nur mit einem flexiblen System, wo man Linien schnell ändern kann. Und das ist ohne Schiene.
Mhm.
Das ist der Elektrobus. Und das in Kombination Entflechtung der Stadtentwicklung kombiniert mit Elektromobilität im Busbereich ist wahrscheinlich ein guter Lösungsansatz.
Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, korrigiere mich sonst bitte, stimmst du prinzipiell den Befürwortern schon zu, dass es auf der Strecke, die momentan geplant ist in den Bereichen, durchaus Kapazitätsprobleme gibt. Aber du sagst, das ist, wenn wir jetzt dann da Elektrobusse einsetzen würden, das würde das Problem da auch wirklich nicht lösen, weil wir da nicht viel mehr Kapazitäten bekommen, sondern wir müssen uns halt eigentlich im gesamten Stadtkontext mehr Gedanken darum machen, also Wohngebiete etwas entzerren, vielleicht den Campus oder wie auch immer halt irgendwie so weiter auseinanderflechten, dass das halt sich nicht nur so auf einer geplanten Trasse halt einfach knubbelt, sondern dass es insgesamt ein bisschen weiter in die Stadt gedacht ist.
Nein, man kann das Problem auch jetzt schon lösen.
Mhm.
Ein Beispiel ist jetzt nicht an der Scheibenstraße, sondern in Melaten habe ich vorhin gebracht, die Linie 70.
Mhm.
Viele Leute steigen jetzt in die 3 und in die 33 und fahren bis zum Westbahnhof, obwohl sie zur Kackertstraße wollen, weil die direkte Verbindung von Campus Melaten zur Kackertstraße nur alle 2 Stunden fährt.
Mhm.
Ja, das ballt das auf einem Streckenabschnitt, wo halt die zusammentreffen mit Leuten von der Ahornstraße und Leuten, die einfach nach Hause wollen.
Mhm.
Ja, das kann ich entzerren, indem ich den Takt auf mal jede Stunde oder jede Dreiviertelstunde reduziere.
Ja.
Dann habe ich nämlich die Leute, die da umsteigen, schon mal verlagert.
Mhm.
Genau dasselbe kann ich zum Beispiel bei der Scheibenstraße machen. Denn bei der Scheibenstraße treffen sich unter anderem auch Pendler aus Eilendorf, die in den West- und Nordbereich unserer Stadt wohnen. Warum fahre ich die nicht stärker über die Jülicher Straße? Die Jülicher Straße wird viel geringer fokussiert im Linienplan der ASEAG als der Adalbert-Steinweg, weil man halt sagt, im Adalbert-Steinweg wohnen noch mehr Leute, wir führen einfach noch mehr Linien darüber.
Mhm.
Aber Fakt ist halt, ich könnte halt Leute, die ich heute über die Scheibenstraße führe, auch über andere Straßenabschnitte führen. Ich bräuchte diese 21 Buslinien da nicht alle lang. Ja, das ist keine absolute Notwendigkeit. Und dann ist es halt auch so, die Probleme werden auf die Rush-Hour stark fokussiert.
Aber so muss ich ja, egal ob es jetzt ein Mobilitätssystem ist oder eine Abwasserleitung oder eine Stromleitung, muss ja immer so planen, dass sie in der Spitzenzeit einfach ausreicht und noch eine Leistungsreserve hat. Ich kann ja nicht so planen, dass mein Abfluss so groß ist, dass es im Schnitt mal hinkommt.
Ja, das ist bei einem Abfluss richtig, aber...
Aber so, das kann ich beim Bus ja auch nicht machen. Ich kann ja nicht irgendwie damit argumentieren, dass ich sage, ja gut, ist jetzt ein bisschen knapp, dann müssen die Leute halt eine Stunde früher fahren, wenn es halt um 8 Uhr sich da irgendwie ein bisschen knubbelt, damit sie rechtzeitig ankommen und nicht von vollen Bussen stehen gelassen werden oder gar nicht mehr in den Bus reinkommen.
Die Sache ist, der Abwasserleitung in der Stadt ist ein 400.000 Euro Projekt. Die Campusbahn ist ein 130 Millionen Euro Projekt. Mhm. Mit einer radikalen Veränderung der Haushaltssituation. Und diese radikale Veränderung betrifft jeden Aachener. Ja. Und ich kann das wirklich nur dann machen, wenn ich das Problem an der Scheibenstraße mit keiner anderen Möglichkeit gelöst bekomme. Ja. Ich tue das in erster Linie für die Pendler an der Scheibenstraße, habe ich manchmal das Gefühl, in der Stadt. Die Frage ist, inwieweit das gewisse finanzielle Maßnahmen, 500 Euro Verschuldung jedes Aacheners, rechtfertigt. Inwieweit ausreichend überprüft worden ist, 4-5 Linien nicht entlang des Allerweltsteinwegs anzuführen. Und inwieweit man auch versucht hat, man hat das nicht richtig probiert, zum Beispiel die Schulanfangszeiten innerhalb einer Stunde zu streuen, nicht alles zur selben Uhrzeit anfangen zu lassen. Diese Streuungen, diese Entflechtung.
Also ich kenne das von der Mies van der Rohe oder so, dass das ja schon teilweise passiert ist, dass das bei einigen Schulen
nicht passiert. Nein, in Aachen ist das abgelehnt worden vom Schulausschuss.
Bei ein paar Schulen passiert das, an den berufsbildenden Schulen passiert das.
Das hat die SPD, ja, berufsbildenden Schulen, also die Großteil der Schulen macht es nicht. Dieser Vorschlag, der in anderen Städten ist in Aachen abgelehnt worden. Ja, Fakt, die Möglichkeit, die man da zur Entflechtung hatte, hat man nicht gemacht. Ja. Und die hätte deutlich weniger gekostet als 130 Millionen. Ich betone es nochmal, die Linien aus Eindorf müssen nicht am Allerweltsteinweg entlang. Ja, wir haben auch, man hat sogar Möglichkeiten aus dem tiefen Südraum, Walheim, Konin, Münster, Oberforstbach, in der Adenauer Allee über Burtscheidlinien zu führen. Heute werden die alle die Trierer Straße und den Allerweltsteinweg entlang geführt. Ja, und da ballt sich alles, ja, aber das ist nicht zwingend erforderlich. Ja.
Warum sind solche Konzepte noch nicht richtig erprobt?
Weil die ASIAG schlecht arbeitet.
Okay.
Die ASIAG arbeitet nicht so gut, meiner Meinung nach, wie sie behauptet. Mhm. Ja? Und das bestätigen mir doch viele meiner Bekannten, die halt auch die ASIAG immer nutzen, dass die sich nicht immer so darstellen sollten, als ob sie Ultima Ratio sind und alles Erdenkliche getan haben, um die ÖPNV-Qualität zu verbessern. Das muss man auch mal sehr kritisch sehen. Aber dass die ASIAG sich jetzt nicht selber stark kritisiert, ist ja jetzt nicht überraschend. Aber ich will dann doch auch alle Bürgerinnen und Bürger, die da am 10. März entscheiden, bitten, sich mal das Busliniennetz anzusehen. Ja, ob es jeder macht, bezweifle ich. Aber da gibt es Ballungen, die nicht nötig sind. Mhm. Ja, das ist in meinen Augen ganz klar. Und eine Ballung davon ist definitiv die Scheibenstraße.
Also das heißt, Alternative wäre, die Bahn wieder sein zu lassen oder überhaupt ein schienengebundenes Verkehrsmittel sein zu lassen und dann halt auf Elektrobusse, auf normale Busse, U-Busse, was auch immer dann zu setzen und insgesamt nochmal über die Linienführung insgesamt nachzudenken oder das halt ganz normal zu prüfen und da zu verbessern.
Alternative ist das Entflechten. Mhm. Das Entflechten der Buslinien und der Stadtentwicklung. Beides.
Jetzt argumentiert ihr auch viel mit dem Kostenpunkt. Gibt es da irgendwie, kannst du da sagen, was sowas halt irgendwie nachher kosten würde, neue Busstrecken mit Bushaltestellen zu erschließen? Ja,
die Antwort der ASIAG auf diese Frage waren 1,28 Millionen Euro im Jahr. Also über 5 Millionen weniger im Jahr als die Campusbahn.
1,2 Millionen zusätzlich zu den Kosten, die wir momentan
ja,
haben?
Ja, klar.
Wir haben aber momentan aber auch schon Kosten für das aktuelle Busnetz.
Ja.
3-4 Millionen?
Ja, das kostet deutlich mehr. Und das ist ja auch nicht verkehrt.
Mhm.
Das ist ja öffentlicher Personennahverkehr, heißt nicht umsonst öffentlicher Personennahverkehr, ist ein öffentliches Gut. Ja. Und das bitte nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht darum, den öffentlichen Personennahverkehr aus Städten abzuschaffen.
Nein,
überhaupt nicht. Es geht ja darum, die Kostenberechnung für die Campusbahn sind ja Berechnungen, die das zusätzlich zu dem, was man heute hat, kostet. Mhm. Da ist schon eingerechnet worden, was man zum Beispiel im Busverkehr reduziert.
Mhm.
Da ist übrigens auch schon eingerechnet worden, was an Fahrgästen mehr kommt. Das ist immer eine Schätzung. Ne? Und nur dann gehen diese Kostenkalkulationen, die ja dann auch schon am Limit des Haushalts sind, auf.
Mhm.
Und Hier ist es halt der Vergleich, zahlen wir 1,2 Millionen laut den Berechnungen mehr oder 6,5 Millionen mehr. Und das macht einen riesen Unterschied. Hätten wir jetzt zum Beispiel gegenwärtig in Aachen diese Mehrbelastung von 6,5 Millionen Euro im Jahr, wären wir schon seit 4-5 Jahren im Haushaltssicherungskonzept. Mhm. Mit 1,2 Millionen Mehrbelastung im Jahr wären wir das nicht. Ja, das heißt, das eine hätten wir uns, wenn wir die Entscheidung vor Jahren getroffen hätten und heute wir das bezahlen müssten, das eine hätten wir uns leisten können, das andere nicht.
Gut, aber ich treffe die Entscheidung ja jetzt erst für die Zukunft, also dann...
Ja, aber was sind denn die, die vielversprechenden Aussichten, die wir in der Zukunft haben, um sagen zu können, das können wir uns leisten? Da kommen immer diese 15 Millionen Euro für den Fonds Deutsche Einheit. Und zunächst, wenn ich das höre, frage ich mich Folgendes. Wir hatten jetzt Rekordgewerbesteuereinnahmen und machten trotzdem 40 Millionen Euro Schulden. Und da steht möglicherweise in Aussicht, irgendwann im Jahr 2019 15 Millionen nicht mehr zahlen zu müssen. Und jetzt will man einen Teil, großen Teil dieser 15 Millionen aber schon wieder zu einer neuen Ausgabe machen. Mhm. Ja?
Anstatt erstmal Schulden abzubauen.
Anstatt erstmal sich zu bemühen, die genauso viel auszugeben, wie man eingenommen hat. Mhm. Das ist in meinen Augen auch am 10. März eine Entscheidung, die man mittrifft. Mhm. Das ist nämlich auch eine Entscheidung über den politischen Stil. Ist man der Meinung, dass das immer so weitergemacht werden kann, dass man dann immer so bis knapp vor das Limit geht und hofft, dass es klappt? Oder will man eine Politik, die sich mit zum Hauptziel setzt, mittel- bis langfristig, das geht nicht kurzfristig, die Einschnitte wären zu radikal, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Ich bin der Meinung, dieser ausgeglichene Haushalt ist wichtiger als die Campusbahn. Und das hat damit zu tun, dass der ausgeglichene Haushalt das politische Ziel ist, was allen hilft. Was wirklich jedem, egal wo er lebt in Aachen, was er macht, wie er sich fortbewegt, indirekt oder direkt hilft. Mhm. Denn als Folge eines nicht ausgeglichenen Haushalts kommen immer irgendwelche Repressionen oder irgendwelche gesetzlichen Verpflichtungen, wie das mit der unter dreijährigen Betreuung können, auch immer nicht mehr eingehalten werden. Oder irgendwelche sozial- oder gesundheitsfördernden Maßnahmen oder Wünsche der Bevölkerung können nicht umgesetzt werden. Und wenn man sich Städte ansieht, die so einen ausgeglichenen Haushalt oder einen funktionierenden Haushalt haben, Düsseldorf, ja, da gibt es dann halt gewisse Wünsche der Bevölkerung, die eine Stadt erfüllen kann. Und da will ich Aachen halt auch wieder sehen. Ja. Denn dieses Haushaltssicherungskonzept, das ist so ein bisschen wie so ein Wasserglas, von dem man jedes Jahr was wegtrinkt. Ne. Die allgemeine Rücklage schrumpft halt auch immer weiter. Irgendwann ist halt nichts mehr da. Und ich sehe in keiner politischen Partei in Aachen, wirklich keine, ja, da schließe ich alle mit ein, das ernsthaften Plan, wie man diesen ausgeglichenen Haushalt hinbekommt. In meinen Augen wäre der stärkste Posten, den man kürzen müsste, wo man sich überhaupt nicht antraut, zum Beispiel der Bereich Kultur. Aber was auf jeden Fall ganz falsch ist, ist, wenn man jetzt halt sagt, wir müssen 15 Millionen Euro 2019 eventuell nicht mehr ausgeben und wir planen mal jetzt sofort eine neue Ausgabe damit. Und das ist die Fragestellung. Und damit ist das, finde ich, ja, schwierig so zu rechnen. Also besser wäre, ein besseres Argument der Befürworter wäre, wenn sie einem zeigen, wie man 2019 plus 6,5 Millionen Euro im Haushalt hat, um das machen zu können und trotzdem schuldenfrei zu sein. Aber das wird nicht mal im Ansatz probiert. Das interessiert auch überhaupt keinen. Ne? Die jährlichen Kosten für die Campusbahn werden unabhängig von den 40 Millionen Euro Schulden gesehen. Und das stört mich ungemein. Und das wird auch, da muss ich jetzt auch mal auf diese Propaganda der Stadt eingehen. Die Stadt nennt das Informationskampagne. Das, was sie da tut, ist eine Werbekampagne. Ja? Da selbst Befürworter stimmen mir dazu, dass das eine Werbekampagne ist. So. Das muss jeder,
also die ganze Aktion pro Campusbahn, die gerade plakatiert wird.
Ja, also nicht die ganze Aktion. Aktionsbündnis Campusbahn ist ja offiziell nicht Stadt. Mhm. Ich meine halt die eigenen Plakate der Stadt. Die sind auf extrem teuren Werbeflächen plakatiert. Jetzt die Stadtseiten im Super Sonntag, riesengroße Auflage. Das ist 15, 20 Mal mehr, was wir überhaupt für den Wahlkampf insgesamt machen können. Ja? Und dann sagt die Stadt, wir informieren. Dann sehe ich in diese Stadtseiten und sehe nur dieselben Vorteile aufgelistet wie die Befürworter. Aber wenn ich informiere, ja, und wenn ein Bürger abwägen soll, zum Beispiel, ob sich die Stadt das leisten kann oder nicht, dann müssen Sätze darüber verloren werden, wie denn die Haushaltslage der Stadt Aachen ist. Mhm. Ja. Und man kann nicht sagen, oh, das ist 0,8% des Haushalts. Mhm. Was man dann nämlich verschweigt, ist, dass in diesem Haushalt über 60% Hartz-IV-Leistungen sind, bundesgesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben, die über die Stadt durchgereicht werden an die Sozialhilfeempfänger. Und dann diese Rechnung, die ein SPD-Politiker gerne macht, wenn ich 1.700 Euro im Monat verdiene, vielleicht heute schon mal gehört, gebe ich 20 Euro mit der Campusbahn aus, die teile ich nicht. Denn es ist so, wenn wir mal in der Metapher bleiben, die Stadt Aachen funktioniert im Moment so, sie verdient 1.700, gibt 1.900 aus und will jetzt, überlegt jetzt, ob sie noch ein Premiere-Abo machen will. Also sie gibt mehr aus, als sie hat. Ja. Ja. Und kein Bürger könnte das lange machen, ohne dass der Gläubiger unten im Hausflur klingelt. Und ähnlich ist das in der Stadt. Diese Metapher läuft ins Leere. Mhm. Ja. Und städtische Haushalte funktionieren halt auch etwas anders. Diese verpflichtenden Zahlungen, die bei jemand anderem vielleicht Miete sind, nehmen wir mal 400 Euro, ja, die sind ja für die Stadt viel höher. Wie gesagt, verpflichtende Zahlungen, vom Bund festgelegt, Hartz IV, verpflichtende Zahlungen, die Mitarbeiter, die Zinszahlungen für die schon bestehenden Schulden, all diese Dinge, auch erstmal vor allem das erhalten, was schon hier in der Stadt ist, bevor man neue Ausgaben macht. Das sind alles verpflichtende, laufende Kosten. Also deshalb mit einem privaten Haushalt von einem Bürger das zu vergleichen, ist, ja, ich glaube, das ist auch nicht ernst gemeint. Das ist Wahlkampf. Das kann man.
Das habe ich jetzt heute auch noch nicht so gehört. Ich habe jetzt heute irgendwie, also genau, halt diesen Prozentsatz zwischen, das ist 0,8 bis 1,2% vom Haushalt, den wir da drin haben und halt jede Erhöhung von Beschäftigten in der Stadt oder sonst was würde halt viel mehr reinschlagen, als halt wenn wir jetzt irgendwie...
Die wichtigste Entscheidungsgrundlage ist der zur Verfügung stehende finanzielle Spielraum. Mhm. Der zur Verfügung stehende finanzielle Spielraum ist die Summe, die ich noch weg bin vom Haushaltssicherungskonzept. Mhm. Das waren im letzten Jahr 1,8 Millionen Euro. Und in der Prognose für den Haushaltsplan überschreitet das in keinem Jahr 2 Millionen Euro. Und da frage ich mich halt, wie passen dann 6,5, oder wenn man ganz optimistisch ist, sind es ja angeblich nur 4, wie passen da 4 Millionen Euro rein? Ja? Also man wird dann ja definitiv in dieses Haushaltssicherungskonzept kommen. Denn wenn man dann sagt, okay, 15 Millionen Euro müssen wir nicht mehr ausgeben. Zu dem Zeitpunkt, wo man die 15 Millionen Euro nicht mehr ausgeben muss, ist so viel von der allgemeinen Rücklage weggeschmolzen, nämlich ungefähr die Hälfte, dann ist man so bei 400 Millionen Euro, dass dann halt auch nur noch die Hälfte der Schulden reicht, also statt heute 40 in Zukunft 20 Millionen, um schon in das Haushaltssicherungskonzept zu kommen. Das ist dann sozusagen die Rechenschwäche vieler Politiker, die vielleicht diese Prozentrechnung nicht so genau betrachten, aber das ist nun mal, wenn man das jetzt mal rein mathematisch sieht, absehbar. Also steht im Prinzip heute schon fest, was mit den 15 Millionen gemacht werden muss, um handlungsfähig zu bleiben. Und das ist sozusagen das Problem, was ich persönlich damit habe, wenn man die sagt, die hätte man frei zur Verfügung. Und das sagt man, wenn man sagt...
Ist auch ein Punkt, mit dem ich mich sehr, sehr schwer tue an der Sache. Also auch überhaupt, ob das Ding ja wirklich nachher frei ist oder ob es irgendwie doch wieder zu einem anderen Teil irgendwie nochmal aufgerufen wird. Ich finde, das ist auch ein
Heikel. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die erstmal pauschal pessimistisch sind und sagen, das geht sofort ins Ruhrgebiet.
Ja.
Wenn man das machen würde von Seiten der Bundesregierung, fände ich das gut, denn das Ruhrgebiet braucht Hilfe. Und in Ostdeutschland sieht man Kommunen, denen man nicht hilft, was dann zum Beispiel mit der politischen Radikalisierung passiert. Mhm. Aber ich will mir jetzt nicht den Vorwurf des Zweckpessimismus vorwerfen lassen und immer sagen, das kriegen wir nicht, das bekommen wir nicht. Da rechne ich doch lieber vor, wofür wir es brauchen.
Ja.
Ja? Ist, glaube ich, auch für viele Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar. Ja, und ich sage ganz ehrlich, wenn man 40 Millionen Schulden hat und in Aussicht gestellt bekommt, 15 Millionen Euro weniger ausgeben zu müssen, heißt das, wenn man 40 Millionen Euro Schulden hat, dass man die Ausgabenseite nicht wieder erhöht, sondern zunächst einmal es hinnimmt, dann 25 Millionen Euro Schulden zu machen und sich überlegt, wie man die noch wegbringt. Hm. Und das ist die zweite Frage bei diesem Bürgerentscheid, die im Hintergrund steht, des haushaltspolitischen Stils. Hm. Und wenn ich so in Schulen bin, das sind ja die jüngsten Wahlberechtigten, 16, bin ich wirklich positiv überrascht, wie viele Schüler das auch als extrem wichtig ansehen, diese ausgeglichenen Haushalte mittel- bis langfristig. Ich persönlich rede davon 10 Jahren. Ich glaube, ohne massive soziale Einschnitte geht das nur in 5 bis 10 Jahren. Mhm. Dass man das will. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man jetzt das erste Mal in Europa Länder hat, wo das nicht gemacht wurde und wo dann die massiven sozialen Einschnitte sind. Mhm. Ja. Und die kann man wirklich nur vermeiden, wenn man das als politisches Ziel formuliert. Und das kann niemand bestreiten. Im Rahmen der Campusbahndebatte wird von einem Großteil der Befürworter dieses politische Ziel völlig außer Acht gelassen. Aber das sind keine zwei unabhängigen politischen Ziele. Mhm. Die stehen im direkten Zusammenhang miteinander. Mhm. Und was immer noch dazu kommt, ist diese Tatsache, dass die Stadt diese Bürgschaft hat für dieses Fußballstadion. Ja?
Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die, glaube ich, bei vielen jetzt irgendwie auch mit in der Entscheidung reinspielt. Also wenn ich so Sachen höre wie BER oder S21, finde ich es extrem schwierig, das mit so einem Projekt gleichzusetzen.
Nein,
also
das finde ich nicht.
Ich finde es vielleicht in der Transparenzsache, aber nicht halt in dem Maße, was das einfach für Bauprojekte sind. Wenn ich mir Bär angucke, waren einfach die Schätzungen, mit denen das Land angefangen hat zu bauen, das ganz gemacht hat, schon die Hälfte drunter und dem, was der ursprünglich angefragte Generalunternehmer gesagt hat. Also wir sind jetzt irgendwie bei der Summe, was Motiv, glaube ich, damals war, es halt veranschlagt hat. S21 ist eine ganz andere Sache. Da gehen wir in den Boden, wir wissen nicht, was da Sache ist. Das sind Projekte, die, ich finde, ich ganz schwierig zu vergleichen, wie mit einer, also zumindest halt von den Kostenfaktoren, dass man jetzt sagen kann, das wird 100% teurer.
Gibt es nicht doch eine gewisse Vergleichbarkeit, und zwar die, dass alle Projekte miteinander gemeinsam haben, dass sie im Wettbewerb mit anderen Kommunen um Fördergelder streiten? Ist das nicht eigentlich die eigentliche Schwäche?
Mit welchen anderen Kommunen streiten denn hier um Fördergelder?
Streitet mit Bielefeld um Fördergelder für genau so ein Stadtbahnprojekt. Mhm. Und das Bielefeld ist die Kommune, die ich kenne. Es gibt wohl noch 2, 3 andere Kommunen. Das ist doch das eigentliche Problem, weshalb so häufig diese öffentlichen Projekte aus dem Rahmen fallen. Die Städte werden unter einen Konkurrenzdruck gesetzt bei der Vergabe von Fördermitteln mit anderen Städten in der Bundesrepublik und werden dazu gezwungen, dem Fördermittelgeber zu zeigen, dass man mit wenig finanziellem Einsatz viel rausholt.
Von wenig reden wir jetzt ja nicht. Und wenn wir jetzt die 20 Referenzprojekte nehmen, die gerne angeführt werden, die als Rechnungs- als Kostengrundlage genommen wurden, wo so Stadtbahnen realisiert wurden. Also das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man jetzt eine Stadtbahn nicht das erste oder zweite Mal baut, wie ein S21 oder andere Großprojekte, sondern dass da ja schon durchaus Erfahrung steht. Also das würde ich schon so weit unseren Politikern zutrauen, dass man sagt, das ist...
Technisch schon, aber zum Beispiel München, technisch absoluter Standard, 20% teurer.
München mit der S-Bahn-Erweiterung. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die geht auch noch viel durch den Boden. Das ist halt nicht nur überirdisch, das sind irgendwie viele, viele Trassen.
Ja, und was machen wir mit der Batterie? Das ist ein so noch nie benutzter Wagen.
Ja, es gibt aber S-Bahnen, es gibt Stadtbahnen, die auf Batteriebetrieb,
ja,
die so im Sommer kaufen
können. Aber das
sagen
auch die Projektplaner, also die Stadt, diesen Wagen gibt es nicht.
Da gibt es doch durchaus Städte, die damit schon fahren.
Ja, aber warum sagt dann die Stadt, diesen Wagen gibt es noch nicht?
Ich weiß nicht, ob es Wagen gibt, die hat diese Strecken schon
geplant. Die Planer sagen, die Unbekannte bei den Kosten sind die Wagen.
Das höre ich zum ersten Mal.
Ja, dann muss man die Planer fragen. Das hat auch der Gegengutachter von der IHK übrigens gesagt. Mhm. Und die Wagen sind nun mal eine Kostengröße, 24 Millionen, wenn ich mich nicht irre. die komplett von der Stadt getragen wird. Das heißt, alle Kostensteigerungen bei den Wagen
fällt vollkommen in die Stelle der
fallen auf die Stadt. Ich glaube, die sichersten Kostenpunkte sind die Strecke,
ja,
weil das gibt es so überall.
Okay.
Und beim Betriebshof sehe ich eigentlich...
Da kann man auch nicht so viel, das so viel
hängt,
falsch machen.
Das hängt höchstens vom Voreigentümer des Grundstücks ab, mhm, wenn man da Änderungen hat. Also die größte Unbekannte sind die Wagen.
Mhm.
Und die, was ich immer bisher gehört habe, ist, das sind auch Prototypen. Das war dann ja auch am Anfang toll, weil es innovativ ist. Hinterher hat man gemerkt, wenn wir die Neuartigkeit so betonen, sehen die Leute da eher ein Problem drin. Lass mal lieber so tun, als ob es das schon tausendmal gibt. Wo es das gibt, ist Nizza.
Ja.
Wo es das gibt, ist Nizza. Ja. Und das ist aber ein größeres Netz.
Mhm.
Ist ja auch eine Schwäche der Campusbahn, eine Strecke und kein Netz. Und also der Unbekannte ist der Wagen. Und es ist ja jetzt schon so, dass es ein Gutachten gibt, was sagt, es kann 20% teurer werden. Und die Begründungen dafür sind sehr plausibel. Die sagen nämlich, Hauptkritik.
Kannst du das Gutachten nennen? Oder kannst
ja,
du
das Gutachten der IHK, okay, auf der Seite, Internetseite der IHK, kann man sich das herunterladen. Die sagen, es kann auch 7,8 Millionen Euro im Jahr zusätzlich kosten. Mhm. Das sind 20% mehr. Und die begründen das damit, dass die Stadt von zu niedrigen Kreditzinsen ausgeht. Und die Begründung halte ich für nachvollziehbar. Die Stadt kalkuliert mit 3% Zinssatz. Mhm. Für 50 Jahre Kredit. Aber wir wissen alle, wegen der Eurokrise haben wir jetzt einen rekordniedrigen Zinssatz. Und es ist absehbar, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre, und das wäre auch richtig so, auch mal Geldmarktpolitik irgendwann gemacht wird, wo man das, was man mal da reingetan hat, für die Krise auch wieder rausholt. Mhm. Das tut man über höhere Zinsen. Und dann haben die Planer mal mit 4% Zinsen kalkuliert. Und haben gleich
von der IHK.
Von der IHK, ja, der Gutachter.
Mhm.
Das war jetzt kein IHK-Mitarbeiter, mhm, sondern die IHK hat jemanden, ja, beauftragt. Das hat er als erstes gemacht. Als zweites hat er gesagt, alle Abschreibungen gehen über 30 und 50 Jahre. Aber es gibt elektronische Bauteile und damit meinen die vor allem die Batterie. Ich habe Elektrotechnik studiert, das finde ich nachvollziehbar, die man eigentlich nur 10 bis 15 Jahre abschreibt.
Verschleißteil, ja.
Also man hat die Batterie auf 30 Jahre Abschreibungszeit gesetzt. Das ist, finde ich, technisch sehr optimistisch, sehr ambitioniert. Dann haben die das mal auf 10 Jahre gesetzt, ja, weil diese Batterien natürlich auch stark belastet sind, mhm, stark umleitet. Ich glaube, 10 Jahre sind durchaus legitim. Und summa summarum kamen die dann halt für diesen ungünstigsten Fall auf 7,8 Millionen Euro. Und für mich persönlich ist das jetzt die Obergrenze,
mhm,
ja, weil diesen Gutachter der IHK, die IHK sind Befürworter des Projekts, habe ich kennengelernt, absolut seriöser Mann mit nachvollziehbaren Begründungen, zwei Beispiele. Die Hauptbeispiele, die das teurer machen würden, habe ich gerade genannt. Und das sind Beispiele, warum das teurer werden könnte, unabhängig von der technischen Eigenschaft dieser Stadtbahn. Ich finde es auch sehr ambitioniert, mit 3% Zinssatz über 50 Jahre festen Zinssatz zu kalkulieren. Ich glaube, dass die Stadt Aachen das nicht bekommt. Ich glaube, die 4%, die der IHK-Gutachter angenommen hat, wären besser. Ja, und das ist die Schwachstelle. Das ist definitiv die Schwachstelle der Kalkulation der Stadt. Und dementsprechend finde ich schon, wenn wir als Initiative sagen, wir glauben, dass es teurer wird, mit der Begründung, wir lassen das ja jetzt nicht unbegründet, warum wir das glauben, nachvollziehen.
Mhm. Also das heißt, ich habe immer so ein bisschen für mich das Gefühl, wenn wir so drüber reden, und haben jetzt, glaube ich, nur knapp eine Stunde oder sowas, dass du persönlich gar nicht mal so unbedingt so abgeneigt bist von der ganzen Sache. Also, dass du so sich prinzipiell schon irgendwie damit anfreunden könntest, aber das ist halt die ganze Sache. Also, sprich, Finanzierung ist auf nicht ganz nachvollziehbaren Beinen. Es ist halt irgendwie insgesamt intransparent. Wirkliche Alternativen wurden nicht ausreichend auf der gesamten Strecke, die jetzt in Betracht gezogen wird, geprüft.
Was richtig ist, ich bin kein Straßenbahngegner.
Ja.
Ich fahre in den Städten, wo ich früher gelebt habe, unwahrscheinlich gerne mit der Bahn.
Mhm.
Und ja, auf Schienen fährt sich als Fahrgast besser als auf Reifen. Absolut nachvollziehbar. Aber diese Strecke unter diesen Bedingungen, mit diesen baulichen Maßnahmen, hilft unserer Stadt weniger, als dass es unserer Stadt schadet. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und das ist der Grund, Hauptgrund, warum ich gegen die Bahn bin. Und der Grund, warum ich so eine Initiative mache, ist die bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns aktiver gezeigt haben, stattfindende Information. Das einseitige Informieren über Vorteile ohne das Benennen der Nachteile. Es wurde den Leuten einfach auf keiner PowerPoint-Folie präsentiert, dass 1,6 Millionen Nutzwagenkilometer im Busverkehr verschwinden, sondern auf einer PDF, die man im Internet, wenn man intensiv recherchiert, sich runterladen kann, zeigt. Aber das ist ganz wichtig zu nennen. Und jetzt, kurz vor dem Bürgerentscheid, merke ich das doch auf Plakaten, auf Citylinern, in Stadtseiten wieder. Und die Rundmail der RWTH, was soll ich dazu sagen? Ja?
Die verlinken wir nachher auch nochmal.
Wenn der Bürgerentscheid was Gutes hatte und wenn die Bahn dann doch kommt, ich wäre nicht glücklich darüber. Ich finde es total unausgegoren und ich finde es halt, die Folgen finde ich verheerend. Mhm. Wenn man sich nämlich mal in Krefeld und Duisburg und auch in Bielefeld, die sind im Haushaltssicherungskonzept, ansieht, was der Haushaltssicherungsplan dann nämlich für Leute bedeutet. Mhm. Ne? Die Blöden sind immer die Sozialbedürftigen, denn die kriegen die meisten Leistungen von der Kommune. Ja? Die sozial Schwachen, das sind immer die, auch in Griechenland, die am stärksten unter solchen Einsparungen leiden. Und das ist unverhältnismäßig zu den Vorteilen, die die Bahn bringt. Ja? Es ist halt dann zu wenig zu sagen, Scheibenstraße. Da hätte man mir mal 8-9 Haltestellen nennen müssen. Ja? Es steht halt verdammt viel auf dem Spiel. Die Politiker werfen mir immer vor, ich würde sagen, das würde Soziales auf dem Spiel stehen. Ja, das sage ich. Und ich kann das auch begründen. Denn über diesen Haushaltssicherungsplan steht das nun mal auf dem Spiel. Ja, dann sieht man nämlich diese Maßnahmenkataloge, kann man sich mal wunderbar in der Stadt Krefeld angucken. Maßnahmenkatalog, Haushaltssicherungskonzept. Hier einen Computer weniger in der Schule, da einen Gärtner entlassen, da einen Lehrer weniger, da eine Klasse zugemacht. Das pflanzt sich durch die ganze Stadt. Und das ist bei allen Städten so. Ja?
Jetzt sagt die SPD, sowas soll nachher noch nicht gespart werden, wenn es irgendwie in die Richtung geht, dass es ein finanzielles Desaster wird.
Hat das die SPD in Aachen denn dann noch zu entscheiden?
Im Haushaltssicherungsplan sicherlich nicht mehr.
Ja. Wenn das passiert, dann ist es doch schon zu spät. Mhm. Die Sache ist, die SPD ist ja auch eine Oppositionspartei, wäre seriöser, wenn sie erklären würde, wie man 6,5 Millionen Euro zusätzlich ausgibt, ohne in den Haushaltssicherungsplan zu kommen. Also wenn sie erklären würde,
wir sparen hier oder da.
Wir sparen, wo man spart. Warum sagt denn die SPD nicht, aus wahltechnischen Gründen, weil auch viele SPD-Wähler ins Theater gehen, aber warum sagt die SPD nicht, wir reduzieren das Theater um die Hälfte und machen die Bahn? Hm. Und lieber Aachener, ihr könnt euch entscheiden, etwas weniger Theater, etwas mehr Bahn. Hm. Und das ist
jetzt nicht unbedingt, leider nicht die Frage, die gestellt wird.
Also ja, aber das ist halt das, was ich unter, ich erwarte es nicht von der SPD, es ist eine politische Partei, aber ich erwarte es von meiner Stadt. Mhm. Ja? Denn meine Stadt macht mit meinen und deinen Steuergeldern Wahlkampf gerade. Es ist keine Informationspolitik und es ist Wahlkampf. Und es stößt mir sauer auf. Mhm. Und die Stadt hat die politische Stimmung 2 Wochen vor der Wahl oder 3 Wochen vor der Wahl damit extrem verschärft. Ja? Denn ich sehe mich selbstverständlich gezwungen, und ich habe es in der AZ schon getan und auch in der AN, das zu kritisieren. Ja? Da kommen jetzt auch einmal neue Dinge hinzu, die nicht direkt was mit der Wahl zu tun haben, aber die einen politischen Missstand in Aachen ganz klar aufzeigen. Und ich hatte immer schon den Eindruck, dass das in der Stadt schon immer mal so lief, dass man halt auch mal meinte, mit viel Steueraufwand und viel Marketing und für Sachen werben zu können. Aber hätte die Stadt informiert, dann hätte sie ja diese Nachteile verschönern können oder kürzer darstellen können. Aber sie ganz wegzulassen, das ist wirklich, das sticht im Fass den Boden aus. Ja. Es steht in dieser Stadtseitenausgabe, das ist eine der teuersten Werbemaßnahmen, die die Stadt macht, auf 4 Seiten nirgends drin, dass 1,6 Millionen Buskilometer reduziert werden. Es steht
über das gesamte Jahr dann gesehen. Also über die, oder?
Ja, also, ja, aber das sind 10% des Busnetzes. Mhm. Nennen wir es 10%, das ist einfach vorstellbar. Mhm. Es steht in diesen Stadtseiten auch nicht drin, wo besonderer Fahrweg ist, wo die Strecke da eingezeichnet wurde und wo nicht. Die Aachener Zeitung war in der Lage, das farblich darzustellen. Ne? die hatten dann in ihrer Aufgabe letzte Woche einen blauen Balken, wo sich das besonderer farbig ist, ein grüner Balken, wo sich das mit der Straße teilt.
Aber das sind ja Sachen, die auch jetzt nur noch nicht 100% feststehen. Das sind ja alle Sachen, die in einem Planfeststellungsverfahren dann nachher eigentlich
das erst... Steht, was feststeht, ist 66% besonderer farbig. Warum? Mhm. Nur die werden gefördert vom Bund. Das Land NRW hat sich bereit erklärt, den Rest, die restlichen 33% zu fördern. Aber das muss man schon in diesen Verhältnissen machen. Auch was die Stadt als Positives behauptet, steht noch nicht fest. Es steht nämlich nicht fest, dass wirklich 5000 Leute mehr kommen. Das ist auch eine Spekulation. Also unter dem Kriterium hätte man die Seiten leer lassen müssen, weil nichts wirklich feststeht. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, also der größte Fehler der Informationspolitik ist die mangelhafte Information über die infrastrukturelle Maßnahme. Und das betrifft auch das Abstimmungsheft. Wenn man in das Abstimmungsheft guckt, findet man keinen Streckenverlauf. Das ist an jeden Aachener Haushalt gegangen. Das ist das Medium, was halt auch per Gesetz verpflichtend an jeden Aachener Haushalt gegangen ist. Es gibt 3 Illustrationen mit bunten, schönen Bahnen. Und kein Bild von einem Streckenverlauf. Mhm. Ein krasser Informationsfehler. Mhm. Und mittlerweile habe ich den Verdacht, dass der nicht zufällig ist. Mhm. Ja? Es ist schöner, mit so einer bunten Bahn zu werden, als mit der Tatsache, dass man zwischen Brand- und Kaiserplatz eine riesen Strecke zieht. Ja? Und das wäre natürlich jedem dann bewusst geworden in dem Abstimmungsheft. Aber ich finde es nicht richtig. Dieses Aktionsbündnis ist doch schon groß genug. Die haben 20, 30, 40 mal mehr Wahlkampfmittel zur Verfügung als wir. Das sind auch mehr Leute. Mein Gott, das sind 4 politische Parteien. Da kommen ganze Verbände hinzu. Die Stadt hätte diese Notwendigkeit überhaupt nicht gehabt, sich jetzt noch selber so massiv da einzuschalten. Und das kritisiere ich. Mhm. Und wenn man doch so überzeugt ist von den Vorteilen von einem Projekt, dass man das dann so nötig hat, das ist schon interessant.
Ich glaube, dass die Bevölkerung noch schon sehr gespalten ist. Also ich glaube nicht, dass es so sehr eindeutig ist. Also ich habe bei mir, daraus ist eigentlich jetzt auch die ganze Idee erst mit dem Podcast entstanden, vor ein paar Tagen bei Facebook kurz einfach nur die Frage gestellt, hier Stimmung, Campusbahn, ja, nein. Und es hat sich echt an dem Abend eine Diskussion, eine sehr sachliche Diskussion über 105 Kommentare knapp.
Haben wir auf unserer Facebook-Seite auch
irgendwie rausgebildet, aber die wirklich sehr, sehr schön, sehr sachlich war, mit vielen schönen Argumenten und vielen Fragen irgendwie drin, wo ich auch gemerkt habe, dass viele das ganze Thema schon mal gehört haben, aber genau halt so Sachen, die überhaupt nicht wussten, wo die genau lang geht. Ne? Der Name ist halt ganz irreführend bei der ganzen Sache.
Ja,
eigentlich müsste Stadtbahn halten. Also das verstehe ich auch von keiner Seite, also überhaupt nicht von den Befürwortern, dass dieser Name so gewählt wurde. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Das sind Marketingfehler.
Total, aber ich glaube, da beißen sie sich selber halt irgendwie den Schwanz, dass sie
die beißen Namen sich mit haben, ihrer Werbekampagne, wenn ich das mal sagen darf, mit den 11 Gesichtern viel mehr in den Schwanz. Da ist Musik drin.
Ja.
Die Bahn lädt zum Träumen ein. Für unsere Kinder. Ich habe immer Dr. Udo Bäume vermisst, der sagt, Zukunft ist gut für alle. Ja, den hätte ich als 12. Gesicht genommen. Es ist einfach so, ich persönlich habe mich natürlich gefragt, die haben richtig viel Geld, viel mehr als wir, was machen die jetzt? Und hatte erwartet, die machen was zum Bereich Elektromobilität, verknüpfen das mit diesen Tankstellen, die man auch ohne Bahn machen könnte, fordern so Zukunftsinnovationswörter, werfen die rein, nichts. Ich war ja fast schon erschrocken über die Schwäche dieser Kampagne, nur ich sag ganz ehrlich, da unten steht unter anderem ASIAC und AVV und STABAG. Ich persönlich habe folgendes Verständnis über die Aufgabe dieser Unternehmen. Die Gewinne und Verluste, die beide machen, kommen der Bevölkerung zugute. Die dürfen nicht verwendet werden für Werbemaßnahmen. Mhm. Es hätte ausgereicht, wenn das CDU, SPD, Grüne, Linkspartei gemacht hätten.
Marktaktionskreis, wie auch immer.
Ja, aber ich sehe diese ASIAC oder die AVV und die STABAG auch ein bisschen als mein Eigentum mit. Mhm. Also öffentliches Eigentum. Und für mich indirekt auch wieder eine Beteiligung der Stadt an der Kampagne, weil Gut, ich habe die Meinung, diese öffentlichen Unternehmen brauchen wir, aber alle Einnahmen und Ausgaben sollten der Öffentlichkeit zugutekommen. Und Marketingaktivitäten im Rahmen eines Bürgerentscheids gehören definitiv nicht zu deren Aufgaben. Ja. Und macht uns ein bisschen stolz, wie viel Respekt die scheinbar vor uns hatten. Ich meine, wir mit unseren 500 Plakaten kommen da jetzt nicht wirklich gegen an, aber die haben ja wirklich eine richtige Maschinerie angeworfen. Aber das, was ich jetzt gerade sage, sagen mir täglich sehr viele Menschen. Mhm. Und es hat dem Image der Stadt jetzt schon geschadet. Weil viele Leute sich sagen, unabhängig wie ich zu der Bahn stehe, der Umgang mit meinen Steuergeldern. Mhm. Und die betrachten auch den Gewinn der Stabak zum Beispiel mit, finde ich legitim.
Ja, kann man bis zu einem gewissen Teil auf jeden Fall machen.
Ja. Sonst müssen sie Teile der Stabak verkaufen.
Ja.
Den möchte ich nicht in Propagandamaßnahmen zu sehen und vor allem nicht in solchen Beknackten.
Also das muss ich auch persönlich sagen, sind wirklich auch so die Sachen, die, wo ich mich am schwersten tue. Also einerseits genau jetzt so die Maßnahme, wie mit diesem ganzen Pro-Thema umgegangen wird, wie halt informiert wird. Jetzt kann man sich da, glaube ich, noch drüber streiten, dass es natürlich immer die Interessengruppen gibt und dass jetzt ein Verein pro Campusbahn oder was auch immer die offensichtlichen Negativargumente nicht unbedingt vorne ranführt oder die nicht von sich aus nennen wird.
Ja, also, ich kritisiere, ist das nicht, dass sie das nicht machen, sondern dass sie das Informationskampagne nennen, aber es eine Werbekampagne ist.
Genau, so diese Schiene und halt insgesamt, also was dann halt, finde ich, damit einhergeht, ist diese gefühlte starke Intransparenz. Also dass ich halt jetzt genau an diesem Punkt bin, dass ich sage, auch wenn viele Sachen öffentlich sind, auch im Ratsinformationssystem und auch irgendwie die alten Gutachten oder sonst was, oder auch jetzt das IHK-Gutachten soll jetzt demnächst auch endlich mal veröffentlicht werden.
Das ist veröffentlicht.
Das ist jetzt veröffentlicht.
Das also ist schon
aber nur die Ergebnisse auf der PowerPoint-Folie, nicht das komplette. Ne? Also das war ja nur.
Achso, die Excel-Tabelle. Nee, das ist nicht veröffentlicht.
Genau.
Also aber auf den PowerPoint-Folien erkennt man schon die Korrekturen, ja. Zum Beispiel bei der Kritiken.
Genau, nein, also sowas, wo ich schon sage, prinzipiell, ich kann mir in gewisser Weise ein grobes Gesamtbild irgendwie davon machen und mich irgendwie da einigermaßen gut informieren.
Ja, das kann man.
Aber nur, trotzdem halt, wie die Stadt halt im Vorhinein
einfach... Nur mit einem Rechercheaufwand?
Genau. Also das ist halt, ich würde es mir...
Den ich behaupte mal, nicht mal 5% der Bevölkerung tun werden.
Genau.
Und die Tatsache ist, das hätte nicht so sein müssen.
Gut, dafür muss ich sagen, dafür werde ich... selber meine Vertreter, dass ich mich nicht in alle Sachen einlesen muss und darum kümmern muss. Ne? Also so Bürgerbeteiligung schön und gut.
Ja.
Sollte immer in einem gewissen Maß, aber so da sehe ich schon den Sinn von der parlamentarischen Demokratie, dass ich halt genau dafür eigentlich meine Stimme abgebe. Ne? Und sich andere Leute darum kümmern. Und ich würde jetzt auch mal den Leuten prinzipiell keinen bösen Willen dabei vorwerfen.
Also ich kritisiere doch gar nicht die Werbung, wie es ja ist. Ich kritisiere in erster Linie, dass man Werbung Information nennt. Ich habe das auch letzte Woche bei Vorstellung unserer Kampagne gesagt. Wir machen Werbung gegen die Bahn, dazu stehen wir. Weil aus unserer Werbung gegen die Bahn und aus der Werbung für die Bahn hat man Pro und Contra. Mhm. Und das ist dann das meines Erachtens das beste Bild, was man sich machen kann. Entweder findet man unsere Hauptargumente besser oder man findet die Hauptargumente der Befürworter.
Mhm.
Aber dass da die größte Institution, die Stadt Aachen, dahergeht und sagt, bei uns kriegen sie alles.
Nee, ist das falsch.
Sie müssen informieren, hier ist unsere Facebook-Seite, hier ist unsere Internetseite, hier ist die Wirtschaftsschau nächste Woche, lesen Sie die Stadtseiten, bei uns kriegen Sie alles, lassen Sie den Slawinski mal reden, das ist alles Blödsinn, lassen Sie den Oswald vom VCD mal reden, das ist alles Blödsinn, bei uns kriegen Sie alles, aber in Wahrheit Werbung macht, ja, sogar farblich angepasst an die Befürworterkampagne. Das ist erstmal zu durchsichtig. Das checken viele Bürger. Die denken, sie werden für blöd verkauft. Und das passt auch in dieses Bild, was mir die RWTH-Mail macht.
Mhm.
Die RWTH-Mail war ein Riesenfehler, aber nicht von uns. Ich glaube, die RWTH-Mail hat schon heute diverse Wähler umgestimmt.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also
und so habe ich mir das nicht gewünscht. Also so habe ich mir nicht gewünscht, vielleicht am Ende die Wahl zu gewinnen. Weil eine Institution mit einer richtig schlechten E-Mail, unsere Wirtschaftslage ist gut, das erkennt man daran, dass mehr Menschen in Aachen leben.
versucht, Akademiker zu beeinflussen. Man hätte lieber nichts gemacht, das wäre das Beste gewesen. Oder abgeschwächt, so wie das UKA. Mein Gott, fand ich jetzt auch nicht so toll, aber...
Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber die sind auch...
Die haben halt gesagt, gehen Sie zur Wahl, wir finden die Bahn gut, das ist Ihre Entscheidung.
Ja.
Die RWTH hat in ihrer ersten Mail gesagt, die Bahn ist gut, geht alle und wählt die Bahn.
Und sind dann am gleichen Tag schnell zurückgerudert und haben gesagt, oh, das sollte gar nicht
das
so über die
noch schlimmer gemacht.
Ja. In meinen Augen auch. Also ich habe es auch erst durch das Rückziehen auf Facebook mehr oder weniger mitbekommen und weil ich selber im RWTH ich da nicht drin bin und habe mir dann die Mail dann schicken lassen. Und
also es das, ist eigentlich, ich glaube, das hat die Wahlbeteiligung im Bereich Studenten massiv gesenkt.
Mhm.
Ich denke, die meisten werden so reagieren, jetzt gehen wir nicht mehr hin. Das ist Schmu. Andere haben gesagt, das gefällt mir natürlich auch irgendwie, das Maß ist voll. Nein. Aber das ist natürlich nicht die richtige Begründung, die Bahn abzulehnen, zu sagen, ich wurde hier bevormundet und aus Trotz wähle ich jetzt Nein. Die Leute, die hingehen, sollten alle Ja oder Nein wegen dem Infrastruktur- und dem Haushaltsprojekt Campusbahn machen. Vielleicht ein bisschen wegen der politischen Grundausrichtung Schuldenabbau oder halt weiter gucken, wie man so durchkommt. Das sind zwei Fragen, die es da gibt. Mehr Fragen eigentlich nicht. Stadt und RWTH sorgen gerade dafür, dass es eine dritte Frage gibt. Lasse ich mir alles vorbeten und wähle ich, was ich soll? Oder mache ich noch das Kreuz, wie ich will? Die Stadt hätte mit einem dezenteren Wahlkampf es uns deutlich schwerer gemacht.
Maximilian, ich glaube, hier wird es gerade ein bisschen sehr laut. Kommen wir so langsam irgendwie mal zum Ende nochmal so vielleicht... drei Sätze oder lass es auch vier sein, warum man am 10. März gegen die Campusbahn stimmen sollte, aus deiner Sicht.
Am 10. März sollte man gegen die Campusbahn stimmen, weil die Campusbahn für viele Leute erstmal häufig aus Umsteigen bedeutet und eben so die Barrierefreiheit ad absurdum führt, es eigentlich schlimmer macht, im ÖPNV zu fahren. Die Campusbahn nimmt vielen Verkehrsteilnehmern Platz weg, den sie im Moment benötigen, der nicht kompensiert wird und wo es Verkehrsprobleme an anderen Stellen gibt. Aber der wichtigste Punkt ist sicherlich, dass die Campusbahn nicht richtig gegenfinanziert ist, in unseren Haushalt überhaupt nicht passt und zur Folge haben wird, dass unsere Stadt letzten Endes pleite ist. Und aus diesen drei Hauptargumenten sollte man die nicht alternativlose Campusbahn am 10. März ablehnen.
Maximilian Slawinski, ich danke dir für das Gespräch und für deine Zeit.
Ja, bitte.